Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leiss.
Wie viel Energie verbraucht ein Mensch oder verbrauchen die Menschen in Deutschland jeden Tag, um das nächste Ziel zu definieren? Da könntest du, glaube ich, bestimmt 3 Großstädte mit beleuchten mit der Energie.
Und Dr. Burak Yildirim.
Es kann ja schon hilfreich sein, sich erstmal auf das zu konzentrieren, was wir überhaupt beeinflussen können. So ein ganz banales Beispiel, wenn es draußen regnet oder schneit oder hagelt, dann gibt es einfach Leute, die das sofort artikulieren und sich sofort darüber aufregen. Und ich denke mir immer, hey, solange es keine Steine regnet, ist doch alles in Ordnung.
Das ist ganz schön. Wir müssen eigentlich mal wirklich so eine Backstage-Folge machen. Da könnt ihr einen singenden Burak Yildirim erleben. Da könnt ihr einen teetrinkenden Mike erleben. Da könnt ihr, da gibt es ja jede Menge Themen, die wir auch haben, die wir davor und danach besprechen. Also irgendwann müssen wir ein paar Outtakes machen. Hallo Burak, ja. Willkommen zurück in unserem kleinen, feinen Podcast.
Vielen Dank, Mike. Ich freue mich sehr, vor allen Dingen über das Thema. Das ist, glaube ich, was ganz Feines, was wir uns da ausgedacht und ausgeheckt haben. Und ich hoffe, du hattest eine wunderbare Woche.
Ja, ich hänge immer noch fest in Nietzsche. Was das damit auf sich hat, das klären wir gleich. Aber es kommt nicht von umsonst, dass diese Folge Amor Fati heißt, Liebe zum Schicksal. Also lateinisch Amor Fati. Und ich als großer Lateiner, natürlich nicht, ich bin da leider total unbelegt, ich hatte Französisch, also Klassiker. Hattest du Latein? Nee, ich hatte Französisch, alles klar, danke, ciao.
Ja, ich musste ja, mich haben sie ja verarscht. Mir haben sie ja gesagt, wenn du Medizin studieren willst, brauchst du Latein. Und das habe ich natürlich bis zum Abitur geglaubt, um dann letztendlich zu sagen, nee, Leute, das hätte ich mir auch selber beibringen können. Also das, was ich dann im Studium benötigt habe. Aber da war der Drops natürlich schon gelutscht. Wobei ich sagen muss, ich hatte auch Französisch parallel 2 Jahre lang. Das konnte ich einfach nicht gut. Deshalb war Latein war halt als Mediziner oder als möchtegern Mediziner, Gott sei Dank habe ich es ja dann geschafft, war es halt irgendwo, es gehörte zum guten Ton. Sagen wir es mal so.
Aber du hast auch einen guten Ton. Du triffst ja auch meistens einen guten Ton. Insofern ist dann doch wieder alles gut.
Als alter Gospelchorsänger muss ich natürlich das ein oder andere, also es kommt immer mal wieder hoch. Kommt immer mal wieder durch. Ja. Aber
das ist schön.
Die Stimme ist ja wie ein Instrument. Und ich trainiere dieses Instrument leider nicht mehr oder viel zu selten und manchmal zum Unmut meiner Familie, wenn ich dann irgendwas da von mir lostrellere. Aber manchmal überkommt es mich. So den ein oder anderen hohen Ton auch. Und doch, das hat echt Spaß gemacht damals.
Alt oder Bariton?
Ja, für alt war ich nicht tief genug, würde ich mal fast sagen. Ich war Tenor.
Tenor? Mhm. Alter Schwede.
Ja.
Boah. Der Tenor aus Köln.
Ja, wirklich.
Das war
eine schöne Zeit. Eine schöne Zeit. Wenn ich mal richtig gut drauf bin, dann können wir hier mal zusammen singen. Du hast ja auch eine schöne Stimme.
Ich glaube, das ist schon. Ja, bei mir ist es leider eher Bass. Bass, Bass.
Ja, aber den brauchst du auch.
Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Backstreet Boys finde ich auch den Bass, fand ich den attraktivsten von allen.
Ja, oder auch bei Boys to Men. Also die ganz alten unter uns werden sich erinnern. Bei Boys to Men war auch einer, da waren 3, die haben quasi alles abgerockt und dann denkst du dir, wer ist denn der da mit dem Krückstock? Und dann war das natürlich der Bass, und aber wenn der was von sich gegeben hat oder im Hintergrund schön die Grundstimmung gemacht hat, das war schon, das ist schon groß.
Ja. Ja, bei NSYNC war es Lance und bei Backstreet Boys war es, glaube ich, Kevin.
Ja, dass du über NSYNC und Backstreet Boys erzählst. Das finde ich natürlich top.
Ja.
Das finde ich natürlich super, aber ich hätte dich in eine andere musikalischen Richtung eingeordnet, aber
du, da bin ich auch zu Hause bei der anderen musikalischen Richtung. Ich dachte nur gerade drüber über meine Zeit beim Radio nach. Und weißt du, woran man merkt, dass man alt wird? Wenn man, ja, pass auf, wenn man zu einem Justin Timberlake-Konzert geht, wie ich im Sommer, und und einem dann einfällt, du hast mal Justin Timberlake interviewt, das ist ein paar Jahre her, und da waren wir bei NSYNC, und da sind die Mamas mitgekommen ins Studio, weil die Kleinen nicht alleine fliegen konnten aus den USA, durften.
Ah, minderjährig.
Und da war Mama Timberlake dabei.
Ja.
Und der Justin und der Lance und der Kevin, glaube ich. Und
Kevin war Backstreet Boys.
Stimmt, du hast recht.
Das war dieser Lulatsch.
Kevin war, genau, der Dunkle.
Ja, ja.
Also Lance war mit dabei und der andere, weiß ich nicht, wer ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall war Mama Timberlake mit dabei, das weiß ich noch. Und Justin hatte blonde Locken. Mhm. Und woran man merkt, dass man da alt wird, ist, wenn man dann bei Justin Timberlake auf dem Konzert ist und man feststellt, dass der genauso einen grauen Bart hat wie du selber.
Ja, definitiv.
Das ist krass. Das ist total krass.
Ja, ist nicht mehr Disney Club.
Nein. Der ist erwachsen.
Ja.
Wir auch.
Und wir mit.
Ja.
Aber du hast ihn interviewt damals. Der hat wahrscheinlich schon eine Piepsstimme gehabt. Als du ihn
und er hat mehr graue Haare als ich. Er hat mehr graue Haare als ich. Ohne Quatsch. Ja, gut. Justin Timberlake, liebe Freunde. Und weißt du, woran man auch merkt, dass man alt wird?
Sag es.
Wenn man feststellt, dass Brad Pitt über 60 ist.
Ja, das stimmt. Aber besser das aussieht, ist, ja, als ich mit 46.
Besser aussieht, als ich mit 25.
Aber es gibt das wirklich alte Aufnahmen von Brad Pitt, wo er noch jünger war. Nein, da sieht er nicht so gut aus. Also der ist wirklich, das kam im Alter.
Ja.
Also ich glaube, dass ich mit 60, so Gott will, ich glaube, ich werde bombig aussehen.
Du, hier ist ja jetzt schon so, ich komme ja jetzt schon nicht klar, wenn ich die angucke.
Genau, das war jetzt so ein schöner Fishing for Kopf.
Ja, Fishing for
Nein.
Ja,
ich bin also, die nächsten 14 Jahre werde ich glaube, ich werde richtig gut aussehen.
Ja?
Ja, wenn ich bald PC mit 60, da,
ja,
die besten,
gegen, ja,
besten Jahre liegen noch vor mir.
Also, bevor wir jetzt hier anfangen in eine Amor Fati, das wird ja jetzt gerade vogelwild, ja. Weil die Liebe zum Schicksal, wir könnten jetzt fast die Liebe zum Alter können wir umbenennen, die Folge. Aber wir lassen es doch schon irgendwie bei Liebe zum Schicksal. Bevor wir da richtig einsteigen, was war denn dein Mental Health Moment der Woche? Ich bin sehr gespannt.
Vielleicht ist das eigentlich die ideale Überleitung gewesen mit dem Thema Alter, älter werden oder wann weiß man, dass man älter geworden ist oder alt ist. Ich habe ein ganz tolles Kompliment bekommen von einem meiner mittlerweile langjährigsten Freunde. Wir waren im Grunde schon gemeinsam auf der selben Grundschule und hatten jetzt vor kurzem mit einem anderen Kumpel zusammen so ein schönes Abendessen zu dritt. Und es ging um verschiedene Themen. Es ging um Unternehmertum unter anderem und wie kann man sich da aufstellen? Und dann haben wir uns da gegenseitig wirklich sehr, 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 sehr gut, denke ich, motivieren und befruchten können. Und dann hat er mich, zwei Tage nach diesem Gespräch hat er mich angerufen und sagte, ja, was ich jetzt dir noch unbedingt sagen möchte, ist, dass du, je älter du wirst, immer milder und immer großzügiger wirst. Und ich habe erst natürlich gedacht, der nimmt mich ein bisschen hops, weil So, also fast schon so wie als würden da ältere Männer miteinander oder sehr alte Männer miteinander telefonieren. Aber so wie er es gesagt hat, so wie er es vor allen Dingen gemeint hat, und ich kenne ihn ja, wie gesagt, jetzt ein paar Tage und Nächte, hat mir das irgendwie total gut getan, weil das ehrlich gesagt auch nicht so, ja, kann man sagen, Attribute sind, die man so ständig vermittelt bekommt oder mit sich rumträgt. Und fand ich für mich persönlich irgendwo bemerkenswert, was ich für einen Eindruck auf ihn mache nach all diesen Jahren, und dass er das auch so zusammengefasst hat und verbalisiert hat, das fand ich schön. Also hat mich einfach sehr, sehr glücklich gemacht.
Sehr schönes Kompliment. Tut auch mal gut, oder? Wenn man das einfach so aus dem Off entgegengeschmettert bekommt.
Ja, definitiv.
Sehr schön.
Und bei dir?
Bei mir, im Gegensatz zur letzten Woche, war es ein wunderschöner Moment, eben deshalb auch Mental Health Moment, denn ich hab einen guten Freund, der so ein bisschen draußen wohnt einfach, also wirklich weit, weit, weit vor den Toren von Köln, sehr in der Natur, und es entwickelt sich ein Ritual, und dieses Ritual mag ich total gerne, weil wir haben gesagt, komm, lass uns doch irgendwie nochmal was essen gehen und lass uns sehen und treffen und klönen und so. Und dann sagt er, ja, ist kein Problem, ich kann jetzt auch mal nach Köln kommen. Ich sage, ja, dann können wir, aber ich komme auch gerne zu dir, und zwar deshalb, weil wir dann einfach in der Dorfkneipe was essen und weil wir uns anschließend vor seinen Kamin setzen und quatschen. Und das Schöne ist, das ist jetzt irgendwie nichts Weltbewegendes, aber kennst du das, wenn sich etwas so ein bisschen als Ritual entwickelt und wo du merkst, das ist was ganz Wertvolles, und das hat sich so mehr oder weniger wirklich durch Zufall entwickelt, und du merkst, wie gut es tut, du merkst, dass du gar nicht unbedingt jetzt mit diesen Menschen zusammen Kopfstände machen musst, sondern dass es der Moment ist, der zählt, und dass du diesen Momenten gerne konservierst, und dass du, und das ist relativ einfach herzustellen, weil du zündest einfach wirklich einen Kamin an, gehst vorher in der Kneipe was essen. Das ist ja erstmal vom Setting relativ simpel. Aber es hat so diesen Wohlfühlmoment. Es hat so diesen Moment, ich freue mich da auf was, das ist wie so eine kleine Insel inmitten des Zirkuses, in dem wir uns so befinden. Und ich bin ganz, wie soll ich sagen, ja, doch, es hat was davon, ganz beseelt davon, dass es solche Momente gibt, dass du einfach wirklich einfach auch immer noch erkennst, was etwas ganz Besonderes ist, und dass du das, dass man sich das auch sagen kann. Und das haben wir auch getan, und das war auch schön, weil ich dann auch gesagt habe, was mir das bedeutet, und umgekehrt war jemand dann auch ganz, ganz glücklich darüber, dass ich mich da auch irgendwie scheinbar wohlfühle. Also so eine Win-Win-Situation. Und nochmal, einfach festzustellen, es sind nicht immer so die riesen Dinger, die wir brauchen, mit langer Vorlaufzeit und Planungszeit, sondern es reicht manchmal ein Ritual, und es muss noch nicht mal sein, dass man sagt, wir machen das immer am ersten Mittwoch im Monat oder so, sondern dann, wenn wir Zeit haben, dann, wenn es uns danach ist, dann beschließen wir machen einmal Schnitzel mit Pommes, und wir gehen anschließend vor den Kamin und quatschen. Das ist was ich wirklich inzwischen sehr, sehr, sehr zu schätzen weiß. Vor vielen Jahren hätte es mich wahrscheinlich noch einfach, ja, gelangweilt ist das falsche Wort, habe ich jetzt gedacht, naja, es ist schön, aber es ist jetzt irgendwie auch nichts Weltbewegendes. Ja, aber das war mein Mental Health Moment der Woche, da zu sitzen und ist wieder zu wiederholen, im wiederholten Fall, einfach zu machen und über wirklich gute Themen zu sprechen. Ist auch nicht ja immer so selbstverständlich. Also wir beide jetzt im Podcast, ist es selbstverständlich geworden, dass wir Themen haben, die uns interessieren. Aber so im Privaten muss man mal so drüber nachdenken, wo ist das denn eigentlich so, dass man so jemanden hat, mit dem man Themen bequatschen kann und wo es auch nicht langweilig wird, Themen zu bequatschen. Mal fernab von, wie geht's denn so, was macht der Job, was machen die Kinder, was macht die Frau, was macht was auch immer, sondern dann wirklich mal einsteigt und sich mal mit ein paar Sachen beschäftigt, die außerhalb des Tagesgeschäfts sind. Ja, so war das bei mir.
Ja, und auch Menschen zu haben, die sich Zeit für einen nehmen wollen. Weil letztendlich ist es ja so, wir haben ja alle keine Zeit, gefühlt, gesagt, gedacht. Ja. Und wenn man da auf Menschen zurückgreifen kann, die eben für einen da sind, auch mal für ein schnelles Telefonat oder vor allen Dingen auch für ein wirklich physisches Treffen, das ist viel wert.
Absolut.
Die muss man umarmen, die muss man bei sich behalten.
Konservieren quasi. Burak. Krasses Thema. Amor Fati. Liebe zum Schicksal. Hat mir erstmal, als du mir das so zugeschmettert hast, das Thema ist dein Thema, nicht so viel gesagt. Ich hatte ganz, 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 ganz dunkel, weil mein Vater Doktor der Philosophie ist und ich im Alter, ich glaube so ab 10 oder so, bombardiert wurde. Wirkliches Bombardement von philosophischem Wahnsinn. Hatte ich irgendwo in meinem kindlichen Hinterstübchen abgespeichert, dass Nietzsche was damit zu tun hat, aber keine Ahnung. Aber es war eine von Nietzsche geprägte Maxime, durch die er den Zustand der höchstmöglichen Lebensbejahung für den Menschen greifbar machen wollte. Mit Amor Fati, also Liebe zum Schicksal. Und jetzt, also das ist das, was man dann auch in der Recherche relativ schnell wieder rausfinden kann. Da dachte ich so, okay, alles klar. Lebensbejahung, ja, finde ich gut. Dann eingetaucht in die Recherche, dann eingetaucht in wirklich ganz viel schon fast esoterischen Kram. Hol uns doch mal rein in deinen Part und wie du drauf gekommen bist.
Ich glaube, die Grundidee geht sogar noch einen Ticken weiter oder ist noch älter als Nietzsche. Nietzsche ist uns sicherlich dann mit diesem Konzept, also man muss es ja philosophisches Konzept nennen, dann eher in der Neuzeit bekannt. Aber meine Recherchen beziehungsweise auch der Umstand, warum ich mich für das Thema entschieden habe und die Quelle, die geht deutlich weiter zurück, nämlich in die Zeit beziehungsweise in die philosophischen Gedankengänge der Stoiker. Und ich habe es ja auch eingangs im Gespräch gesagt, ich finde die manchmal von der Betrachtung her etwas drüsch, wie wir in Köln gerne sagen, also mit anderen Worten etwas trocken und manchmal auch einfach, ja, sehr einfach. Ja, manchmal sehr einfach. Und aber die behandeln einige Themen, die wirklich groß sind, die bewegend sind, die vor allen Dingen, wie ich finde, das berühmte Big Picture beinhalten. Und unter anderem ist es eben da auch, dass man, oder der Gedanke dahinter, dass man das Leben und alles, was das Leben so mit sich bringt, nicht nur akzeptiert als gegeben, sondern tatsächlich sogar ja aktiv liebt und wertzuschätzen weiß. Und jetzt wissen ja viele, die zumindest schon mal erwachsen sind, natürlich auch kann das im jugendlichen Alter und im jungen Erwachsenenalter vorkommen, aber wenn man so ein paar Lenzen hinter sich hat, dann weiß man, dass das Leben eben nicht nur Friede, Freude und Eierkuchen mit sich bringt, sondern leider auch häufig die sogenannten Schicksalsschläge, die man auch meistens dann leidvoll erfahren muss. Und da wiederum, und das finde ich mit das Spannendste, da diese Haltung anzunehmen und als notwendigen Teil unserer Existenz zu betrachten, das finde ich von der geistigen Plattform her natürlich schon Champions League mäßig. Und deshalb fand ich das Thema, es ist ein großes Thema, denke ich. Normalerweise würde man das wahrscheinlich auch in einer Folge nicht komplett abarbeiten können, weil es so facettenreich ist und so tief letztendlich. Aber ich dachte, für diesen hochkarätigen Podcast ist es natürlich am Ende des Tages ein absolut würdiges Thema.
Ich habe gerade noch ein bisschen länger nachgedacht.
Das war schon fast schon wie so ein Philosoph.
Ja, also es war deshalb vor allen Dingen, weil du ja sehr philosophisch einfach auch argumentiert hast und das auch nochmal klar gemacht hast und ich überlegt habe, wo ist der Punkt im Leben des Dr. Borek Yildirim, wo trifft es dich? Also wo wendest du es an? Wie wendest du es an? Lebst du überhaupt nach dieser Maxime und oder ist es eher ein Wunschgedanke oder naja, man muss ja auch Ziele haben. Also das ist ja wirklich, genauso wie du sagst, Champions League, das ist auch etwas, wo man dann auch wirklich, da muss man schon irgendwie, das kannst du nicht einfach mal neben Bratwurst braten und Kartoffelbrei machen überlegen, sondern da setzt du dich schon mal hin und überlegst so, okay, was will es mir sagen und was fasziniert mich dran und gibt es da etwas, was ich vielleicht mitnehmen kann auf meiner Reise?
Also du hast ja Nietzsche vorhin angesprochen, der hat das ja so ein bisschen als Zitat versucht, in einem Satz zusammenzufassen, den er formuliert haben soll, nicht bloß ertragen, was notwendig ist, noch weniger verhehlen, sondern es lieben. Und wie soll ich sagen? Ich bin ein gläubiger Mensch und das ist natürlich auch wiederum ein großer Begriff, aber ich glaube an Dinge, die nicht in meiner Macht stehen. So möchte ich es mal ausdrücken. Also ich bin jetzt nicht so der Typ, der so ein aufstrebender John Wayne, der durchs Leben gleitet und sagt, alles, was ich anfasse, darüber entscheide ich auch. Sondern ich bin schon dahingehend demütig, so möchte ich es vielleicht besser ausdrücken, dass ich weiß, dass ich ein sehr, sehr kleines Zahnrad in dem großen Getriebe dieser Welt bin und dass es sicherlich auch etwas gibt und darüber möchte ich jetzt natürlich gar nicht streiten, weil das sieht sicherlich jeder selber, aber dass es etwas gibt, was dieses große Konstrukt, dieses große Uhrwerk am Ende des Tages steuert. Ob es das Universum ist, ob es Gott ist, das muss jeder für sich entscheiden. Und deshalb glaube ich, bringt es mir unheimlich viel, wenn ich diesen Umstand respektiere und letztendlich versuche, meinen Auftrag und meine Aufgaben innerhalb dieses Gesamtuhrwerks oder Konstruktes zu erfüllen. Manchmal gelingt mir das so, dass ich sage, wunderbar, du hast deine Aufgabe erledigt. Manchmal ist es aber so, dass ich sage, nimm doch mal das sprichwörtliche Schicksal in die Hand und steuer mal und sei aktiv, versuche zu stimulieren, versuche das Universum zu stimulieren. Und dann kommt immer wieder dieser Satz, und du kannst ihn wahrscheinlich auch nicht mehr hören, dass ich sage, Gedanken sind Kräfte und ich muss versuchen, meine Gedanken in eine bestimmte Richtung einfach zu steuern. Ich glaube, und deshalb macht es dieses Thema unendlich groß und unendlich tief. Es gibt natürlich sehr viele Kategorien, in die man sich jetzt hineinbewegen könnte. Ob das die Kategorie Sport und sportlicher Wettkampf ist, ob das die Kategorie berufliche Ausbildung, die Kategorie, wie entwickle ich mich, die Kategorie Karriereplanung, Familienplanung. Aber es gibt natürlich unheimlich viele Unwägbarkeiten, die man nun mal nicht auf dem Zettel hat. die man auch nicht unbedingt alle auf dem Zettel haben muss und sollte, weil dann würde man sich, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig, um nicht zu sagen ängstlich in dieser Welt bewegen. Aber das, was ich mir so ein bisschen einrede, das war auch Bestandteil des Gesprächs mit den beiden Freunden, von dem einen ich ja dann dieses sehr, wie ich finde, eben angenehme Kompliment bekommen habe. Ein Teil des Gesprächs war, dass ich gesagt habe, in meiner Wahrnehmung, in meiner Welt gibt es keine Sicherheit. Also es gibt keine Sicherheit, auf die man sich berufen kann, auf die man sich zur Not verständigen kann und die einfordern kann. Ob das in einer Beziehung ist, Liebes- wie berufliche Beziehung, ob das im Beruf ist, das Thema Gesundheit. Also man kann sich bestmöglichst ernähren, man kann sich bestmöglichst bewegen und trotzdem, und das wird jeder in seinem Bekannten- und Freundes- und erweiterten Kreis kennen, man kann trotzdem das ein oder andere gesundheitliche Dilemma erleiden. Und weil ich der Meinung bin, dass es keine Sicherheit gibt, versuche ich zumindest Risiken in Kauf zu nehmen und Risiken einzugehen. Und ich glaube, dass das auch ein Teil dieses Konzeptes meiner Meinung nach sein kann, dass man vielleicht, um es so auszuformulieren, und dann hoffe ich, dass du auch das Ganze mit deiner Idee dazu begleiten kannst und ergänzen kannst, dass man zumindest das Schicksal herausfordern kann. Was es dann mit einem macht, da bin ich wieder da, dass ich sage, da bin ich demütig. Also es kann sein, dass ich eine Watschen kriege. Es kann aber auch sein, dass mich das Schicksal an die Hand nimmt und sagt, marschier mal weiter. Das sieht gut aus. Und das ist vielleicht, um mal so ein bisschen meinen Gedankengang dazu zumindest mal zu formulieren.
Also wenn du wie ich hatte es gerade eben schon mal gedroppt, der Sohn eines Philosophen bist, dann kommst du mit sowas natürlich immer wieder in Berührung. Ich bin damit aufgewachsen und es ist auch so, dass ich mit diesen ganzen Theorien immer wieder konfrontiert worden bin und deshalb gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du findest das erstmal grundsätzlich richtig kacke, weil du da fast zu gezwungen und genötigt wurdest, dich damit auseinanderzusetzen. Oder aber du nimmst dir Teile raus und adaptierst sie für dich und dein Leben. Und als ich dein Thema wieder vor mir hatte und auch dann bestätigt wurde, dass es wirklich Nietzsche war, ist mir wieder eingefallen, dass es irgendwann mal einen Punkt in meinem Leben gab, wo ich einfach festgestellt habe, es ist ganz gut, Dinge anzunehmen. Das steckt für mich eigentlich dahinter. Also Dinge anzunehmen, so wie sie sind und nicht zu interpretieren, warum sind sie so, was hätte besser laufen können, was in meiner Welt stimmt nicht, dass ich das nicht gesehen habe oder also das Schicksal ist für mich immer so ein großes Wort. Ich glaube, dass es Dinge gibt, ja, die wir nicht beurteilen oder beziehungsweise nicht beeinflussen können. Es gibt aber auch für mich Dinge, wo wir, wenn wir bei uns selbst bleiben und bei uns selbst bleiben, Dinge gut hinkriegen können, maßgeblich gut verändern können und vielleicht auch positive Akzente, das ist dann schon die Creme, positive Dinge vielleicht beeinflussen können oder Dinge positiv beeinflussen können. So. Und mein Ziel war es eigentlich immer lange Zeit in die Zukunft zu blicken und zu sagen, so daran arbeite ich, also so Ziele, klassisch. Und ich bin über die Jahre etwas demütiger geworden, weil es einfach auch wie bei jedem Einschnitte gab, wo man gesehen hat, wie schnell sich Dinge verändern können. Damit meine ich noch nicht mal unbedingt Krankheit und Tod, sondern manchmal ist es so, dass Menschen um dich rum völlig falsch abbiegen oder du du selber irgendwie eine Richtung nimmst, die niemals vorbereitet war oder wo du niemals gedacht hast, dass das passieren kann, wo man dann das sehr schnell als Schicksal abtut. Ich glaube aber, dass wir unbewusst oder bewusst Dinge selber steuern. Und auch grundsätzlich als Menschen in der Lage dazu sind, das zu tun. Ohne etwas zu manipulieren, aber Dinge alleine durch Energie versuchen können, sie zu verändern. Und wir unterschätzen uns, glaube ich, manchmal. Also warum gibt es denn die Menschheit noch? Weil wir augenscheinlich eine Energie haben, die sonst kein anderes Lebewesen hat. Sonst gäbe es uns nicht so zahlreich. Und weil wir auch in der Lage sind, etwas anzunehmen und aus Situationen etwas zu machen, was auch kein anderes Lebewesen auf der Welt so in dieser Form schafft. Und dazu gehört etwas ganz Stumpfes, zum Beispiel einfach auch die Erhaltung der Art. Der Mensch ist bisher nicht vom Aussterben bedroht, im Gegenteil. Es gab natürlich immer mal wieder Situationen, wo der Mensch, wenn überhaupt, dann kann er sich nur selber eliminieren. Das ist bei anderen Lebewesen ist meistens eher der Mensch, der dafür sorgt, dass es sie nicht mehr gibt. Und ich finde den Aspekt sehr spannend. Ich finde aber auch, was dahinter steckt, ist etwas, was man auch bezeichnen könnte mit: Nimm dein Leben in die Hand, nimm es so, wie es kommt. Versuch nicht zu viel zu interpretieren. Lebe den Moment, lebe das, was du im Moment leben kannst. Mach das maximal Gute daraus. Und nimm nicht jeden Tag, also ich finde ganz schlimm, finde ich den Tag, lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter, weil das ist irgendwie, das hat sowas sehr, sehr Egoistisches und sehr, weiß ich nicht, morgen geht die Welt unter. Also wir haben alle eine begrenzte Zeit auf dieser Erde und wir wissen nicht, wann sie endet. Und ich finde, sich darüber Gedanken zu machen, macht doch gar keinen Sinn. Es macht doch für mich auch gar keinen Sinn, sich zu viele Gedanken so darüber zu machen. Was mache ich jetzt mit, also jetzt dein Thema ist es ja da mehr, aber was mache ich dann mit meinem Geld? Und wie mache ich da mehr draus? Und wie mache ich da, für was mache ich das alles? Mache ich es für mich? Mache ich es für meine Kinder? Mache ich es für, keine Ahnung. Mir fehlt manchmal so ein bisschen mehr das, was Menschen in Skandinavien machen oder oftmals mehr als wir in Deutschland machen, dass sie den Moment schätzen, dass sie das Miteinander schätzen, dass sie es schätzen, sich gegenseitig zu helfen, dass sie Dinge auch mal laufen lassen, sich selbst überlassen und nicht, wie es in unserer Kultur, wie es bei den Deutschen oftmals so ist, minutiös vieles geplant wird, dann kommt das nächste Ziel, dann kommt das nächste Projekt, dann kommt das nächste. Also es ist ein ständiges Hinterherhecheln und wenig, lass es doch mal gut sein, lass Dinge doch mal auf dich zukommen. Wir versuchen auch oft so viele Dinge zu beeinflussen. Und ich möchte gar nicht wissen, wenn man das in einem Energiemaß mal messen müsste, könnte, was, wie viel Energie verbraucht ein Mensch oder verbrauchen die Menschen in Deutschland jeden Tag, um das nächste Ziel zu definieren? Da könntest du, glaube ich, bestimmt 3 Großstädte mit beleuchten mit der Energie.
Ja, aber die Energie wäre auch nicht CO2-neutral, würde ich behaupten.
Wahrscheinlich.
Das kommt
nicht.
Noch dazu.
Das kommt noch mit dazu, ja. Ja.
Aber du hast, bitte.
Nee. Ich bin durch, sonst Philosoph, sonst merke ich wirklich, dass ich der Sohn eines Philosophen bin und
ja, natürlich, du bist der Philosophensohn. Der Hashtag.
Ja, Hashtag, aber vielleicht lass es jetzt auch einfach mal gut sein und lausche gespannt deiner Interpretation der Dinge.
Nee, ich würde gerne bei dem einen oder anderen Ding sofort versuchen anzuknüpfen. Du hast ja gesagt, also erstmal sehe ich es genauso, die Menschheit ist unfassbar resilient. Das ist letztendlich fast schon, sondern das ist ein ganz, ganz großes Kompliment. Wir schaffen es, uns weiterhin zu vermehren. Also das ist ja auch eine große Kunst heutzutage in dieser Fauna und Flora. Und du hast vorhin was Wunderbares gesagt von einigen Dingen, die wunderbar waren. Nämlich, dass wir versuchen wollen, viel zu beeinflussen. Es kann ja schon hilfreich sein, sich erstmal auf das zu konzentrieren, was wir überhaupt beeinflussen können. Ich glaube, was uns unheimlich Energie auch raubt und uns vor allen Dingen in sehr, sehr stressige Situationen führt, ist, dass wir Energie verschwenden auf Dinge, die wir einfach gar nicht beeinflussen können. Mhm. Also auf natürliche Art und Weise nicht. Also mal ganz so ein ganz banales Beispiel, wenn es draußen regnet oder schneit oder hagelt. Ich meine, wir kennen das. Wir kennen das vom Bäcker, wir kennen das aus der Drogerie, wir kennen das aus der Praxis und aus der Kommunikationsagentur. Dann gibt es einfach Leute, die das sofort artikulieren und sich sofort darüber aufregen. Und ich denke mir immer, ey, klar, wäre schöner mit Sonnenschein und 20, 22 Grad. Aber solange es keine Steine regnet, ist doch alles in Ordnung. So, mhm. Und davon gibt es natürlich Unmengen. Alleine schon, wenn wir uns versuchen, in die Psyche anderer Menschen hinein zu versetzen, warum die denn so reagieren, wie sie reagieren und ob man die nicht irgendwie beeinflussen könnte, dass sie eigentlich genau anders agieren. Was ja eigentlich ein völliger Wahnsinn ist. Weil letztendlich könnte es sein, dass die Person von uns genau das Gleiche denkt und dann dreht man sich im Kreis und beißt sich gegenseitig in den Hintern. Und das ist halt ein großer Energiefresser. Und ich sagte ja vorhin, die Stoiker, die sind halt eben manchmal einfach nur drüsch und sagen, alles, was passiert, gehört zum natürlichen Fluss. Und indem wir Widerstand gegen das Unvermeidliche leisten oder versuchen zu stellen, erhöhen wir eigentlich nur unser Leid. Und dementsprechend machen wir genau das Gegenteil. Wir lassen auf uns zukommen, verringern unser Leid und lassen es geschehen. Und da bin ich natürlich schon eher wieder bei dir, dass du sagst, nee, komm, anpacken. Kurzfristige, mittelfristige, auch gerne langfristige Ziele. Ich bin auch jemand, wir haben eine wunderbare Folge dazu auch gemacht, lebe im Hier und Jetzt. Bin auch gerne jemand, der einfach präsent ist. Was mich aber vielleicht aufgrund der Aufgabe, die man halt als Familienvater mit Kindern hat, dass man sagt, ich muss letztendlich auch das ein oder andere mit auf dem Radar haben. Sollte mich das hemmen, sollte mich das in irgendeiner Art und Weise bremsen, ja, das natürlich nicht. Aber ich glaube, sich wirklich mal zurückzunehmen und zu sagen, so gewisse Dinge, die man eben nicht verändern kann, die man nicht beeinflussen kann, darüber sollte man nicht zu lange grübeln. Da sollte man nicht versuchen, irgendwelche Widerstände aufzubauen, sondern letztendlich sacken lassen. Und dann schauen, okay, wie kann ich aus dem, was mir dann gegeben wird, oder wie man immer so schön sagt, vom Leben als Ball zugespielt wird, was kann ich damit anfangen? Wie kann ich diesen Ball verarbeiten, vollenden, die Seite wechseln, das Spiel verlagern, mal Tempo rausnehmen und ich könnte 1000 weitere Trainerfloskeln oder Fußballfloskeln von mir geben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Kunst, die sich letztendlich hinter diesem Konzept, denke ich zumindest, verbirgt.
Hm. Ja, ich überlege gerade, wie können wir es adoptieren? Wie können wir es adaptieren für Menschen, die vielleicht zu sehr zielgetrieben sind. Ich glaube, das ist gerade für diese Menschen ist es oder könnte es wirklich auch hilfreich sein, sich diese Philosophie mal zu ziehen und mal versuchen, etwas mehr danach zu leben, weil ich glaube einfach auch, das wäre natürlich, und das bedeutet ja letztendlich einfach auch, dass wir innerhalb des Mental Health Podcasts mal Anregungen geben wollen, einfach was kann man tun, um aus diesen Mühlen rauszugeraten. Ich glaube, dass Menschen, die einfach wirklich von einem Ziel ins nächste springen und in unserer doch sehr starken leistungsorientierten Welt und Gesellschaft auch fast so ein bisschen getrieben sind, was den Körper wahnsinnig unter Stress setzt, was Stress macht, was auch, ja, keine Ahnung, für die mentale Gesundheit auch nicht unbedingt hilfreich ist. Einfach so diese Ruhepunkte zu finden und auch das Schicksal mal anzunehmen und auch damit zu arbeiten, um zu gucken, was passiert denn dann? Thema Kontrolle zum Beispiel. Ne? Also du begibst du etwas in die Arme des Schicksals oder in die Hände des Schicksals, bedeutet es ja auch, dass du so ein Stück weit diese Kontrolle einfach mal sein lässt und aufgibst. Und ich kenne relativ viele Menschen mit To-Do-Listen, die sich quasi von einer To-Do-Liste in die nächste hangeln und danach leben oder die eine wandelnde To-Do-Liste selber sind, eine lebende To-Do-Liste sind. Es gibt da auch einige so in meinem nächsten Umfeld und ich frage dann oftmals, was passiert denn, wenn du diese Listen jetzt verlierst? Und da kommt als allererstes so, Gott, dann bin ich hilflos, dann bin ich total aufgeschmissen, dann funktioniert nichts mehr, dann ist die Welt aus den Fugen. Sag ich, genau hier weiß ich es nicht, ob das wirklich so der Fall ist. Also, stirbt dann jemand? Ist dann die Welt wirklich aus den Fugen? Ist das dann so, dass Trump alles abmetert, was ist? Ist es dann so, dass, also was passiert, ist da wirklich so schlimm? Das ist fast genauso, wie wenn jemand sein Handy zu Hause lässt. Oder draußen vergisst. So. Plötzlich bist du mal 4 oder 5 oder 6 oder 8 Stunden. Und du denkst so, oh Gott, das geht ja gar nicht. Das ist ja, mein ganzes Leben rauscht an mir vorbei. Fährst hektisch zurück, um dieses Handy dann wieder zu holen. Was wäre aber dann gewesen, wenn du dieses Handy einfach mal einen Selbstversuch machen, du legst das Handy, du nimmst es mit, einfach nur zur Beruhigung. Und legst das Handy einfach mal wirklich 8 Stunden auf die Seite. Bumm. Und nach 8 Stunden guckst du drauf. Ist dann etwas passiert, was dein Leben verändert hätte? Ist dann etwas passiert, was unreparierbar ist? Ist dann etwas passiert, was so einschneidend ist, dass es total wirkt? Nein, ist es nicht. Und genauso bei der To-Do-List. Und manchmal eben, und deshalb komme ich drauf, vielleicht einfach auch mal zu sagen, ich lasse das ganz bewusst zu Hause. Ich lasse ganz bewusst die To-Do-List weg. Ich lasse ganz bewusst meinen Control-Freak mal Control-Freak sein. Und lass das Schicksal mal bestimmen. Was passiert denn dann? Einfach nur mal einen Tag. Einen Tag. Mehr nicht. Um mal zu gucken, wie sich das anfühlt. Das klingt so banal, aber ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass bei diesem Selbstversuch der ein oder andere schwitzige Hände kriegt nach 2 Stunden. Und das ist irgendwie doch eigentlich völlig Pain, oder? Wie siehst du es?
Ja, das ist richtiger Schmerz. Aber ich glaube, das Problem ist, wenn man das mal macht, besteht die Gefahr, dass das süchtig machen könnte. Also genau in die andere Richtung. Aha. Wenn man mal bewusst das Handy weglegt und eben nicht diese ständige Ablenkung hat, weil dadurch kommt man ja in die wunderbare Situation, dass man Dinge wahrnimmt, die man einfach sonst nicht wahrnehmen würde. Und das ist meiner Meinung nach auch eine Form, sich dem Schicksal zu stellen oder dem Schicksal so ein bisschen herzugeben. Ne? Schicksal muss nicht immer was ganz Großes sein. Das muss nicht immer wehtun. Das muss nicht eine riesige Freude auslösen. Schicksal ist ja auch Alltag. Gibt immer diesen schönen Satz, das ist eigentlich immer ein Meme, wird als Meme immer wieder in den sozialen Medien rumgereicht. Man hat das so oft gelesen, manchmal denkt man sich, auch das ist schön, das könnte ich teilen. Dann denkt man, nee, das hat ja wahrscheinlich eh schon jeder gelesen, da brauche ich nicht teilen. Das ist dieser schöne Satz, dein gewöhnlicher Tag ist der Traum eines anderen. Und also ne, genieße das, schätze das wert. Und ich glaube, was auch ein sehr großer Aspekt des Konzeptes Amor Fati ist eben Dankbarkeit zu kultivieren. Du hast gesagt, es gibt Leute mit To-Do-Listen. Ich würde dem entgegensetzen, statt To-Do-Listen auszufüllen, füll doch mal Dankbarkeitslisten aus. Schreib mal auf, am Tag, in der Woche, im Monat, im Jahr, in deinem Leben, für welche Dinge du dankbar bist, die vielleicht auch einen negativen Beginn hatten, also wo du vor Herausforderungen gestellt wurdest oder wo du vermeintliche Rückschläge erleiden musstest, die dich aber letztendlich dahin gebracht haben, wo du jetzt bist. Und wenn man dann in dem Hier und Jetzt dankbar ist für sein Leben, und ich glaube, es braucht nicht viel, um dankbar zu sein, und das ist eben nicht, wie viel Geld habe ich, wie viele Freunde habe ich, wie viele Follower habe ich, wie viele Mahlzeiten am Tag kann ich zu mir nehmen. Also Dankbarkeit ist ein sehr persönliches, meiner Meinung nach persönliches Gefühl. Ja. Jeder sieht das anders. Aber in dem Moment, wo man mal so eine Liste führt, kann das in dem Fall unheimlich belebend sein, wenn man bedenkt, für was man tatsächlich in seinem Leben schon dankbar sein durfte und dass das manchmal eben auch mit sehr, sehr starkem oder persönlichem oder emotionalem Schmerz verbunden war. Zumindest der Beginn. Und Nietzsche hatte das, glaube ich, auch in einem Werk mal so ein bisschen formuliert, dass gesagt wurde, finde Sinn im Schmerz. Also sprich, wenn Herausforderungen vor dir sind, wenn du vermeintlich eben Rückschläge erleidest, wenn dir das Leben etwas in die Wege legt, mit denen du nicht so ganz einverstanden bist, wie kann ich mich da herausmanövrieren? Was kann ich daraus lernen? Und wie kann ich vor allen Dingen daran wachsen? Und dann glaube ich, dass viele Dinge zumindest entspannter angegangen werden können. Ne? Also es gibt sicherlich unter unseren Zuhörern und eben auch unter bekannten Freunden gibt es sicherlich Schicksale, die man keinem wünscht, die einen sicherlich auch vor existenzielle und private Schwierigkeiten stellen können. Deshalb möchte ich nicht, dass man wie mit so einer Gießkanne das Thema, also zumindest das Thema dahingehend versteht, dass wir hier vor uns hin floskeln und sagen, alles ist schön, alles ist super, alles hat seinen Sinn. Ne? Das ist halt sicherlich auch nochmal wichtig. Also Gott sei Dank können wir aber, und das ist das Gros dessen, was dieses Konzept meiner Meinung nach abdeckt, das sind die alltäglichen Widrigkeiten, die alltäglichen Realitäten und Widerstände, denen man sich halt stellt und an denen man auch leider oft scheitert. Ne? Dass man in ein Bewerbungsgespräch geht, das Bewerbungsgespräch nicht so gut läuft und man sagt, ich mache das nie wieder. Oder dass man an einer Prüfung scheitert und sagt, das mache ich nie wieder. Dass man, wir hatten das ja in der letzten Folge, als ich da von meinen geisteskranken Ideen erzählt hatte, wie wir uns als Familie aufgestellt haben, und dass man irgendwo sagt, so, da investiere ich jetzt mein hart erarbeitetes Geld rein und das geht flöten und man sagt, ich mache das nie wieder. Das gilt fürs Casino meiner Meinung nach. Da sollte man, wenn man mal drin war und verloren hat, das hoffentlich nie wieder machen. Aber ich finde diesen Fokus auf die alltäglichen Kämpfe, dieser Daily Warrior in uns, da ist es, glaube ich, schon sehr, also konzeptionell einfach gut, wenn man das Thema mal auf die Agenda nimmt.
Also, ich bin total bei dir. Ich habe nur einen Punkt, dass ich mir manchmal wünsche, und das hat auch so ein bisschen was mit dieser Philosophie zu tun und auch mit Amor Fati zu tun. Ich habe manchmal so ein bisschen die Sorge, dass, wie soll ich das formulieren, dass Menschen sich auch so ein Stück weit von Angst treiben lassen und deshalb auch das Schicksal nicht richtig zulassen können. Und dazu, und diese Ängste sind bestimmt alle irgendwo begründet. Das ist ganz egal, ob das Verlustängste sind, ob das Existenzängste sind, ob das Angst ist vor Krankheit, ob das Angst ist vor Tod, was auch immer. Also es gibt wirklich schwerwiegende Ängste, haben wir auch drüber gesprochen, über Ängste grundsätzlich. Und ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass das immer mehr werden. Wir haben auch davon gesprochen, dass viele Dinge einfach auch die Gesellschaft belasten. Wir haben darüber gesprochen, dass Frankreich das Thema mentale Gesundheit zum Regierungsthema, Top-Thema Nummer 1 gemacht hat. Manchmal habe ich wirklich den Eindruck, dass wir in Ängsten unter anderem, also wir haben vorhin über Ziele gesprochen, aber auch in Ängsten leben, die uns das wahnsinnig schwer machen, das Schicksal zuzulassen und auch im Hier und Jetzt zu leben und einfach auch die normalen Dinge des Alltags einfach auch als normal anzusehen und auch zu feiern in irgendeiner Form, dass wir sie erledigen dürfen. Und nicht schon wieder beim nächsten Thema sind. Das ist was mir immer wieder auffällt. Und das hat natürlich auch ganz viele verschiedene Gründe. Mir fällt zum Beispiel auf, das hast du mal mitgekriegt, dass wenn du, wie viele Todesnachrichten es gibt, pro Tag oder pro Woche mindestens, das hat natürlich einfach auch was mit unserer Digitalisierung zu tun, weil sowas dann auch irgendwie viel schneller, viel sichtbarer wird und auch in der Masse natürlich auch mehr. Aber ich finde es Wahnsinn, wie viele Todesmeldungen es auf sämtlichen News-Plattformen gibt. Der ist gestorben, der ist gestorben. Ein 25-jähriger Sportler ist gestorben und so weiter und so fort. Also es wird natürlich auch immer schon so mit, es geht dann immer auch oftmals gleich ins Eingemachte. Und das ist jetzt nur ein Tupfer, wo ich behaupte, es wird uns auch nicht einfacher unbedingt gemacht, dass wir so eine Philosophie, Amafati, überhaupt an uns ranlassen können, damit überhaupt was anfangen können, weil wir, auch das haben wir schon mal in der Folge gesagt, weil wir einfach ein Stück weit belastet sind. Und erstmal musst du dich freischwimmen, um überhaupt wieder an den, es zulassen zu können, dass du solche philosophischen Dinge, wo es auch um die mentale Gesundheit geht, zulassen zu können. Also es ist nicht so ganz einfach, nicht ganz so trivial.
Nee, weil du hast ja im Grunde gesagt, wir sind natürlich auch einfach abgelenkt. Ne? Wir haben viel Informationen, auch natürlich leere Informationen, Hülsen, mit denen wir beworfen werden. Aber am Ende setzen wir uns dem aus und das Praxisbeispiel oder das Experiment hast du letztendlich schon skizziert, indem man einfach mal sagt, so, ich lasse mal bewusst Handy und nicht zu vergessen, in dem Zusammenhang auch die jeweiligen Accessoires, die mit dem Handy verbunden sind, also irgendwelche Watches, die ja dann trotzdem wie so eine Fußfessel die ganze Zeit am Handgelenk im Grunde einen Stromschlag auslösen. Und dann kommen wir natürlich schon so ein bisschen in den Genuss der echten Welt, der uneingeschränkten Aufmerksamkeit im Rahmen eines Gesprächs, eines Essens. Ne? Also wie viele, ich erwische mich manchmal selber dabei, dass ich sage, komm jetzt da beim Essen kannst du also nicht mit der Familie, weil man mit der Familie möchte man es ja auch irgendwo genießen, man möchte sich unterhalten, aber wenn man irgendwo alleine unterwegs ist, schnell mal was schnappt, mittags meistens während der Arbeit, dann erwischt man sich schon mal so ein bisschen dabei, wie man dann mit einem Auge irgendwo noch schnell versucht, was zu lesen oder irgendwo noch schnell einen Beitrag zu schauen und hinterher könnte man wahrscheinlich von 10 Leuten 8 nicht sagen, was sie gegessen haben, weil sie gar nicht da sind. Und deshalb, wenn man mal sich diesen Realitäten stellen will, dann wäre es halt schön, wenn man das uneingeschränkt und aufmerksam machen kann, weil man dann einfach auch merken wird, es gibt, und sei es durch Selbstgespräche, ich habe das letztens mal jemandem gesagt, der mich gefragt hat, ob ich Selbstgespräche führen würde. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wie meinst du das? Also pathologische Selbstgespräche oder grundsätzliche Selbstgespräche? Und habe dann gesagt, im Grunde ist jedes Gespräch, was ich führe, ein Selbstgespräch. Also selbst wenn ich mit einer Gruppe von Menschen spreche, wenn ich einen Vortrag halte, wenn ich meinen Kindern was erzähle, ist das gleichzeitig ein Gespräch mit mir selbst. Weil ich hinterfrage das, was ich dort sage und überlege, ist das richtig, was du gerade von dir gibst? Und der Einzige, der das unmittelbar filtern und letztendlich bewerten kann, bin ich selbst. Natürlich kann ich von der anderen Person oder von der Gruppe ein Feedback bekommen. Aber die müssen das ja auch erstmal für sich filtern. Und die meisten geben dir dann kein Feedback. Aber ich muss sofort letztendlich mir selbst ein Feedback geben. Und ich glaube einfach, auch das ist in diesem Konzept schön verankert, dass man die Schönheit des Lebens einfach in seiner Gesamtheit betrachten sollte, mal innehalten sollte und vor allen Dingen eben dieses, was ich am Anfang erwähnt hatte, das große Bild vor Augen führt. Und dann, wenn man ein bisschen Lebenserfahrung hat und auch mal den ein oder anderen Struggle in seinem Leben und Konflikt hatte, dann wird man oft hinterher sagen, Verzeihung, das hatte seinen Sinn. Und ich glaube, das hat man von vielen Älteren in seinem Umfeld schon mal gehört, von Familienmitgliedern oder älteren Kollegen, älteren Mannschaftskameraden, wenn die dann so gesagt haben, ja, ich habe das und das in meinem Leben erfahren, das war nicht schön, aber das war genau zur richtigen Zeit der richtige Denkanstoß und der richtige Schlag auf den Hinterkopf. Und den möchte keiner. Keiner möchte einen Schmerz erleiden, den er eventuell vermeiden könnte. Die Frage ist aber, hätten wir es beeinflussen können? Und wenn nicht, dann war der Schlag auf den Hinterkopf wahrscheinlich genau der richtige zum richtigen Zeitpunkt.
Also, ich hoffe, dass ich ohne den Schlag auf den Hinterkopf auskomme in der nächsten Woche. Und danke dir auf jeden Fall für ein sehr, sehr spannendes Thema, wenn es auch sehr philosophisch war heute mal. Und denk noch ein wenig weiter drüber nach. Und vielleicht ihr da draußen auch. Und habt ein paar Sachen mitnehmen können aus unserem Gespräch heute. Und freue mich auf die nächste Ausgabe. Und sag dir jetzt einfach, hab eine gute Woche und guck mal, was das Schicksal so bringt.
Das wünsche ich dir auch. Eine wunderbare Woche, ein wunderschönes Wochenende, bevor es dann in die nächste Woche geht und bis bald.
Bis bald. Einen kleinen Hinweis noch, wenn ihr Bock habt, dann joint uns gerne bei Instagram. Lauf die Frage gibt es in einem geschrieben, auch als Kanal bei Instagram ganz neu, wo wir uns freuen über Interaktion mit euch, wo wir uns über Follower freuen. Liked es gerne. Macht auch, was den Podcast angeht, gerne die Glocke an. Immer dann, wenn eine neue Folge hochkommt, werdet ihr informiert. Und schreibt uns aber auch gerne, was ihr für Anregungen habt, was ihr für Fragen habt, was ihr letztendlich auch zum Beispiel könnte sowas sein. Wie kann es sein, dass Dr. Bora Gilderin mit 46 noch so aussieht wie 25? Was ist sein Geheimnis? Werden wir auch alles beantworten. Das Rezept der Dubai-Schokolade könnt ihr vielleicht auch abgreifen, wenn seine Tochter es rausgibt. Müssen wir mal gucken und ich erzähle euch auch gerne was darüber, wie 4 Hunde und ein Kater und 30 Hühner auf die mentale Gesundheit wirken. Auch das ist drin. Also denkt euch gerne was aus. Burak, wir hören uns. Bis bald.
Wir hören uns. Eine wunderbare Woche. Bis bald. Ciao.
Bis bald. Tschüss.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.